Das geschah in der letzten Episode. Diese Geräuschkulisse erinnert uns daran, was neurodivergente Menschen allein nur beim Hören ungefiltert an Informationen aufnehmen. Dazu kommen genauso ungefiltert Gerüche, sensorische Informationen der Haut und der Hände und auch der Zunge und die Informationen, die die Augen aufnehmen und das, was das Gehirn daraus macht. Alles ungefiltert und gleichzeitig. Philipp Schatz nimmt uns ein Stück auf seiner alltäglichen Reise durch das Leben mit. Doch was bedeutet das für das Lernen? Was können Lehrer, was können Eltern tun, um neurodivergenten Kindern und Jugendlichen das Leben und Lernen zu vereinfachen und möglich zu machen? Auch darüber konnte ich mit Philipp Schatz reden. Hier ist der zweite Teil, Diagnose Reizüberflutung.
Damit sind wir eigentlich so richtig im Schulthema drin. Was hat dich denn am meisten getriggert an der Schule? Du hast mir gesagt, du bist mit 15 Jahren aus der Schule ausgestiegen.
Ja, die Langeweile war es, glaube ich. Es war so total langweilig und stupide. Ich habe nie verstanden, warum ich zur Schule gehen sollte. Mein Vater hat den Satz immer wieder gebracht, du lernst für dein Leben, nicht für die Schule. Und diesen Satz habe ich verinnerlicht und habe dann gedacht, okay, aber dadurch, dass er mir das gesagt hat und ich ihm das natürlich abgekauft habe, habe ich immer wieder hinterfragt, wofür fürs Leben brauche ich das jetzt? Und dann bin ich nicht auf die Aufgaben gekommen, sondern habe die einfach irgendwie beantwortet, weil es für mich langweilig war. Ich habe nie gelernt für keine meiner Prüfungen irgendwas. Bin trotzdem durchgekommen irgendwie, hatte aber aufgrund der sensorischen Reize und aufgrund meiner fortschreitenden Depressionen irgendwann so große Probleme, dass ich immer öfter zu Hause geblieben bin. Ich hatte psychosomatische Symptome, oftmals so Kopfschmerzen, Magen, Darm und solche Geschichten. Und mit 15 habe ich dann so starke Schlafstörungen entwickelt, dass ich gesagt habe, so Mama, pass auf, ich bleibe zu Hause. Niemand kriegt mich mehr in diese Schule rein. Und dann begann so ein bisschen der Weg da raus. Begann erstmal mit einer Krankschreibung und danach mit der Diagnose Autismus, mit der Befreiung der Schulpflicht und dann schlussendlich bin ich wieder reingegangen in die Schule und zwar in eine Fernschule. Und das wurde besser. Ich muss sagen, ich hatte 147 Fehltage und einen 4-0er-Schnitt, ein Abgangszeugnis. Das hat die Schule mir gewährt. Meine Noten waren schlecht. Ich hatte in jedem Fach 5, 4, alles Mögliche, weil ich nicht mehr gelernt habe. Also ich bin von, ich glaube, der 5. Klasse bis zur 9. Klasse so stark abgestiegen. Ich hatte da, also war so im 2er-1er-Bereich, auch gerade in Deutsch und so. Und dann bin ich so abgestürzt auf 4, 5, 6, bis ich dann zur Fernschule kam. Und da war mein Schnitt dann bei 1,6. Für mich ist das der Beweis dafür, dass die Schulumgebung den größten Impact hat.
Genau. Das bedeutet ja, wenn man das jetzt versucht zu verallgemeinern, dass Menschen mit Autismus oder Menschen mit ADHS eigentlich die schlimmste Zeit ihres Lebens in der Schule erleben, weil Schule sie nicht abholt. Weil Schule nicht mit ihnen umgehen kann und weil die positiven Eigenschaften und Fähigkeiten und die Kompetenzen, die die Schüler eigentlich in sich tragen, nicht zum Tragen kommen und im Gegensatz wahrscheinlich sogar verschüttet werden. Und genau da fängt deine Arbeit an, in dieser PR-Beratung, das wieder freizuschaufeln. Du versuchst das wieder herauszuholen, was in den Schulen kaputt gemacht wird. Ist das richtig?
Im Grunde schon. Allerdings ein kleiner Einwand. Es gibt natürlich auch autistische Menschen, die haben nicht diese großartigen Problematiken. Zumindest soll es die geben. Ich habe noch keine getroffen. Aber ich warne immer vor allem Verallgemeinerungen, die bei mir in der Beratungsstelle sind. Das sind die, die aus dem Raster fallen, die Systemsprenger. Und mit denen verstehe ich mich immer sehr gut, weil ich bin auch ein Systemsprenger. Und ich bin gerne ein Systemsprenger. Denn nur durch uns erreicht man Veränderungen im System. Es gibt tatsächlich auch SchülerInnen, die gehen gerne zur Schule, wegen des Lerninhalts, weil die gerne lernen. Die lernen um des Lernens willen, weil die alles aufsaugen. Das sind meistens die, nicht zusätzlich eben noch dieses ADHS haben. Aber die, die zu mir kommen, sind eben genau die. Und mit denen erarbeite ich vor allen Dingen auch erstmal ein Selbstbewusstsein, zu sagen, was das eigene Bedürfnis ist. Denn ich gebe mal eine Zahl, und zwar wird ein Mensch mit ADHS innerhalb der Schullaufbahn ungefähr 35.000 Mal getadelt. Und wenn man sich diese Zahl überlegt, 35.000 Mal hört man, das darfst du nicht, setz dich wieder hin, sei still, mach das nicht. Was macht das mit der Psyche und dem Selbstbewusstsein eines Kindes? Ja, dann darf man sich über die hohen Komorbiditätsraten von über 50% Depressionen nicht mehr wundern.
Und wenn man dann dazu noch sagt, dass gegen eine negative Information man mindestens 7 positive Informationen braucht, um das zu neutralisieren. Und diese 7 positiven Informationen im Gegenzug zu der negativen Information, die gibt es in der Schule nicht, weil Schule eben immer noch defizitorientiert ist.
Da habe ich tatsächlich auch gerade einen Impuls zu. Und zwar kennt man doch diesen typischen Satz mit dem Lösungsweg der Matheaufgabe. Das kennst du doch bestimmt, oder?
Ja, und da werde ich furchtig. Ich weiß schon, was kommt, aber erzähl weiter.
Genau, das, du weißt schon, was kommt. Es ist ja dir oftmals, dass die Lehrkräfte sagen, wir brauchen den vorgesehenen Lösungsweg. Und dann stelle ich mir mal die Frage, warum? Ich komme doch zur gleichen Lösung. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Dyskalkulie, ich habe eine Mathe-Schwäche. Ich rechne und mache die Sachen manchmal sehr kompliziert, weil ich es einfacher nicht kann. Ich könnte nicht sagen, ich könnte keine, weiß ich nicht, 75 plus 16 rechnen. Ich mache das anders. Ich teile mir diese Rechnung auf. So, und das mache ich nämlich so, dass ich besser 5 plus 1 rechnen kann und dann den Rest zusammen, also ja, ich nehme von der 75 die 5 weg, von der 16 die 1, dann rechne ich das zusammen, dann rechne ich die 10 von der 15 und die 70 zusammen sind 80 und dann den Rest. Und so komme ich auf die Lösung. Total kompliziert. Natürlich ist das kompliziert, aber ich komme auf die Lösung und ich glaube, darauf kommt es an. Und ich finde, dieses ganze Schulsystem, was Musterlösungen angeht, das schränkt ja völlig das Denken ein irgendwie und die Kreativität.
Gebe ich dir vollkommen recht. Wenn ich in den 8., 9. und 10. Klassen, da wird es ja dann komplexer, den Schülern sage, mir kommt es auf das Ergebnis an und auf einen Gedanken, wie du darauf kommst. Weil ich gerne wissen möchte, was hast du getan? Da kann ich dir nämlich auf den Lösungsweg einen Punkt geben. Auch wenn das Ergebnis falsch ist, wenn aber der Lösungsweg für mich nicht nachvollziehbar oder nicht logisch ist oder ich sehe, dass da ein Fehler drin ist, kann ich dir den Punkt nicht geben. Ich kann dir auf das vollständige Ergebnis, gebe ich dir volle Punktzahl. Aber stell dir vor, du hast einen interessanten Lösungsweg gefunden und hast das Ergebnis durch irgendeinen blöden Rechenfehler verhauen. Wenn ich nicht weiß, wie du denkst, kann ich dir keine Punkte geben. Wenn ich aber weiß, dass du mathematisch richtig denkst, nicht so wie ich, sondern mathematisch richtig denkst, dann kann ich dir noch einen Punkt geben. Und mir ist das vor einigen Jahren passiert. Da wurde in der Prüfung irgendwas verlangt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und wir hatten dafür eine Formel. Und die Formel stand im Tafelwerk. Eine Schülerin kam auf das richtige Ergebnis mit einer völlig anderen Formel. Ich dachte, hä, was ist das für eine Formel? Wo kommt denn die her? Passt das? Und dann habe ich das eingegeben und habe festgestellt, diese Formel, die stand auch im Tafelwerk, aber auf einer ganz anderen Seite, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und die hat die gefunden, weil die reguläre Formel nicht mehr im Kopf hatte. Und im Eifer des Gefechts hat sie dann diese Formel gefunden und hat fast das richtige Ergebnis gehabt. Also es waren ein paar Stellen nach dem Komma nicht ganz okay, aber bei den Prüfungen ist man immer super genau. Und ich konnte ihr fast die volle Punktzahl geben, weil ich, obwohl ich es nicht kannte, die Formel gefunden habe. Das heißt, sie hat einen völlig anderen Weg genommen als der übliche Weg, der in Mathematik beschritten werden kann. Und das ist doch die Kreativität, das wollen wir doch eigentlich. Wir wollen Menschen, die mit Problemen umgehen, so, dass sie zu einer Lösung kommen, egal wie, oder nicht?
Eben, das ist genau der Punkt. Und das, was ich weiß nicht, ob du dich mit Argumentationsargumenten mal befasst hast, also mit der Wertigkeit von dessen, also von, ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Autoritätsargument, dann sehe ich ganz häufig, dass in sich geschlossene Logikfehler bei Lehrkräften auftreten, wenn es darum geht, Menschen zu unterrichten. wir machen das immer so, ich sage das, also wird das so gemacht, das ist ein Autoritätsargument, das in sich geschlossen unlogisch ist. Wenn du es einem Kind nicht erklären kannst, dann zeugt das von eigener Inkompetenz und nicht davon, dass du eine Autorität bist, die ich respektiere. Dann fürchte ich mich höchstens vor der schlechten Note, die du mir reindrücken kannst, und das ist unfair. Ja, wir müssen auf eine Gleichberechtigung kommen. Ja, wenn ich einen Schüler, eine Schülerin habe, die zu mir kommt und sagt, hey, pass auf, das und das habe ich da festgestellt und dann habe ich vielleicht als Lehrkraft noch nie davon gehört, dann lernst du natürlich auch was dadurch. Und das ist doch eigentlich auch sowas, ne, wo man auch dann erkennt, okay, da und da ist ein gewisses Talent und da ist ein gewisses Denken und das dann wieder zu fördern. Genauso schlimm, finde ich, ist dann, wenn hochbegabte Kinder nicht gefördert werden. Das Problem ist, ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mitten im Berufsleben stehe und ich müsste den ganzen Tag Drittklässlern Aufgaben in Deutsch erlösen, dann würde ich im Endeffekt auch irgendwann verweigern, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass auch Hochbegabtenförderung sehr, sehr wichtig ist und viel zu kurz kommt, gerade im Unterricht. Das sind dann oftmals die SchülerInnen, die total notenmäßig sehr schlecht sind, aber sehr, sehr intelligent sind in anderen Bereichen, weil das Problem, was ich außerdem mit der Schule habe, ist, dass es nicht um Intelligenz und die Förderung von Kompetenz, sondern die Förderung des Auswendiglernens und des Anpassens geht. Wenn ich einen sehr intelligenten Menschen habe, dann muss ich den nicht unbedingt abfragen, welche Daten genau es jetzt im Mittelalter gab, sondern vielleicht eher die Zusammenhänge der politischen Zusammenhänge und welche Verstrickungen es da gab oder sonstiges, wenn die Person kognitiv einfach schon drüber ist. Aber die Aufgaben sind einfach zu langweilig. Dann setzen die sich dahin und die lernen es nicht und die wissen auch die Daten nicht und die Zahlen nicht. Der hat ja keinen nennenswerten Realbezug.
Schlagen wir jetzt mal die Brücke auch zu der Hochbegabung. Ich habe sehr häufig festgestellt, dass hochbegabte Schüler, wenn ich die nicht erkenne, sehr schnell auch in diese typischen Eigenschaften von ADHS rutschen. Sie werden unaufmerksam, sie werden unruhig, sie werden auch, sag mal, kreativ im Zusammenhang mit dem Stören und machen dann Dinge, mit denen ich überhaupt nicht mehr zurechtkomme. Und das ist dann eine Sache, wo ich sage, es gibt wahrscheinlich immer wieder Querverbindungen zwischen sehr hohen Fähigkeiten auf der einen Seite und Schwierigkeiten, bestimmte Dinge zu erledigen. Einer der berühmtesten, für mich berühmtesten Autisten, also Asperger-Autisten, ist Sheldon Cooper aus der Big Bang Theory. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, du magst die Serie aufgrund des Inhaltes, aber nicht aufgrund der Art und Weise, weil dieses Klatschen und so ist nicht so dein Ding. Aber ich finde sie toll und ich gucke sie auch immer wieder und ich finde auch immer wieder was Neues, auch die Young Sheldon, weil gerade diese kindlichen Problematiken sind natürlich sehr, sehr diffizil. Ich hatte einmal in der 5. Klasse einen Schüler, der wollte einen Vortrag halten über das Universum. In Geografie habe ich gesagt, ihr könnt einen Vortrag halten, was euch interessiert. Und der Junge fing an und nach 2 Minuten habe ich gesagt, stopp. Worüber redest denn du? Kann ich mal genau erfahren, was du erzählst? Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, aber ich habe null Ahnung, was du gerade vorstellst, weil du in einer Sprache sprichst, in einer Art und Weise sprichst, die ich überhaupt nicht von dir erwartet hätte als Fünftklässler und die weit über meinen persönlichen Wissensschatz geht. Und der Junge guckte mich an und sagte, ja, das habe ich mir angelesen. Ich versuch's mal einfacher. Und da musste ich dann schon lachen, weil ich dachte, aha, okay, der Junge hat besondere Fähigkeiten und gleichzeitig hat er auch ein riesengroßes Problem, weil keiner wollte mit ihm spielen und keiner hatte Lust, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er immer wieder andere Dinge gemacht hat und das Projektarbeiten in der Gruppe war überhaupt nicht sein Ding. Er wollte immer alleine arbeiten, hat eine wahnsinnig kleine Schrift gehabt, da habe ich gesagt, Ich brauche eine Lupe, bitte schreib ein bisschen größer. Das, was ich nicht lesen kann, kann ich nicht bewerten. Und der junge Mann hat es aber geschafft. Der war dann in der 7. Klasse bei mir im Unterricht, im Mathematikunterricht der Klasse 9. Und die 9-Klässler hatten bei der einen Stunde einfach alle ein Brett vorm Kopf. Ich weiß nicht, die haben es nicht verstanden. Hat es irgendjemand von euch verstanden? Versucht mal jemand mit euren Worten das zu erklären. Und dann meldet dieser Junge sich. Also dieser 13-jährige Junge, die 15-Jährigen gucken ihn an und der erklärt das nochmal und dann sagt einer, willst du nicht nach vorne gehen? Willst du nicht unser Lehrer sein? Ich habe das jetzt kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Ist ja ein Ding, wie alt bist du? Genau, als er in die 10. Klasse ging, hat er das Abitur geschrieben in Mathematik. Wir nannten das Drehtürenmodell. Der ist in die höheren Klassen in dem Unterricht gegangen, weil er im Mathematisch sehr stark war und hat das Abitur als Bester geschrieben, als 10-Klässler, musste es aber in der 12. Klasse nochmal schreiben, weil die 10. Klasse nicht gegolten hat. Ausgehend von diesen Gedanken, die wir jetzt gerade dargestellt haben, Philipp, was glaubst du, was sollte in Schule oder muss in Schule passieren, damit Kinder mit Neurodiversität sich besser einfühlen können oder sich besser fühlen in Schule?
Da gibt es super viele Sachen. Und das Erste und das Wichtigste ist die Haltung der Lehrkräfte. Die innere Haltung, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, eine gewisse Demut muss in die Haltung der Lehrkräfte und der Schulleitung mit rein. Und diese Haltung ist der erste Anstoß für Veränderungen. Denn wenn ich in Schulen reinkomme und sage, so, das und das sind die Möglichkeiten, die sind sehr einfach umsetzbar. Es ist super einfach. Es sind Sachen, die sind so simpel, dass mir niemand Argumente geben könnte, warum es nicht funktioniert. Denn, ich gebe dir ein Beispiel. Warum soll ich im Unterricht nicht malen dürfen? Ja, warum? Gib mir ein logisches Argument, eins, was nicht darauf basiert von, dann hört diese Person mir ja nicht zu, dann ist diese Person ja abgelenkt. Das ist schlichtweg falsch und das
kann ich
ja belegen. Sollst
mich angucken, damit ich weiß, dass du hier bist.
Oh Gott, ja, bitte. Ja, weißt du, wenn ich dich angucke, dann achte ich nicht mehr darauf, was du sagst, sondern nur noch auf deine Mimik und versuche, die zu interpretieren. Und das schaffe ich nicht, denn ich bin autistisch. Das funktioniert leider nicht. Deswegen... Nein, es ist möglich, reizreduzierende Maßnahmen zu integrieren, Stressabbau reduzierende Meltdown, präventionierende Maßnahmen zu implementieren. Es ist alles möglich. Es gibt Räumlichkeiten, die umgebaut werden können für einen Raum, der dann in dem Moment so reizarm ist, ne, dass man da runterkommen kann. Es gibt die Möglichkeit, Sonnenbrille im Unterricht zu tragen, Kapuze im Unterricht zu tragen, Kopfhörer im Unterricht zu tragen. Das wäre das Einfachste zu implementieren. Geräuschunterdrückende Kopfhörer zu haben, die verbunden sind mit einem Mikrofon, was vorne am Lehrerpult ist, was dort dann den Unterricht überträgt. Und zwar nicht nur auf die Kopfhörer der im Unterricht sitzenden Person, sondern als Livestream den Unterricht zu verfolgen, wenn man nicht zur Schule gehen kann, weil man überlastet ist. Weil dann, weißt du, was dann passiert? Dann habe ich den Unterrichtsstoff trotzdem, wenn ich zu Hause bin, weil ich gerade nicht kann, weil die Welt überfordernd ist. Ja, dann überfahre ich mich nicht, weil ich entweder den Druck habe, okay, entweder ich gehe jetzt zur Schule und verpasse alles und muss alles nacharbeiten. Aber ich muss auch nicht mich davor fürchten, zu Hause zu bleiben. Ne? Das ist so der Punkt. Das sind alles Möglichkeiten, die sind so einfach. Wenn hier SchulleiterInnen zuhören und Interesse haben, solche Methoden mit mir durchzudiskutieren, bitte meldet euch gerne bei mir. Ich mache das, das ist mein Job. Es sind Möglichkeiten, die kosten nicht viel. Es kostet mich nichts, dem Kind zu erlauben, zu malen. Die Blätter bringt dieses Kind nämlich selber mit und die Stifte auch. Und weißt du was? Die Noten werden sich verbessern, weil das Kind dann zuhören kann.
Da kann ich dir ganz stark zustimmen. Einige Sachen habe ich davon auch genutzt. Vor allen Dingen in Arbeiten. Kinder durften Kopfhörer benutzen, um diese Unruhe, die da irgendwo ist. Also wir haben draußen auch noch Handwerker gehabt in der Schule und alles Mögliche. Also das hat mich selber gestört. Aber dann haben die Kinder einfach die Kopfhörer aufgesetzt und dann war Ruhe. So. Oder eben diese Möglichkeit, ich hatte auch Spinner dabei, damit die Kinder, wenn sie diese innere Unruhe hatten, damit die was in der Hand hatten zum Spielen. Weil ich selbst bin auch immer wieder dabei und erwische mich, dass wenn ich jemanden zuhöre, fange ich an zu malen. Und das ist sogar nachgewiesen psychologisch, dass dieses Malen eine Kompensation ist, um noch besser zuhören zu können.
Ja, gerade auch wenn man telefoniert und man kennt das bestimmt, dass man Kreisel macht. Ja, das ist Stimming. Das ist nichts anderes als Stimming. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Hat irgendetwas von diesen Maßnahmen dich in deiner Arbeit eingeschränkt?
Ja, und zwar ganz einfach in der Zusammenarbeit mit einigen anderen Kollegen. Die Zusammenarbeit mit den Schülern ist wesentlich besser geworden. Und sag mal so, meine Abschiedsrede, die war in der Kirche. Wir sind ein evangelisches Gymnasium. Oder ich war Lehrerin am evangelischen Gymnasium. Da waren 650 Schüler. Ich habe eine kleine Abschiedsrede gehalten mit dem Grundinhalt, dass man als Lehrer Fehler machen darf und soll, dass man wertschätzend mit anderen umgehen soll und dass man von Schülern lernen kann. Am Ende, da kriege ich jetzt gerade wieder Gänsehaut, am Ende stand ungefähr die Hälfte der Schüler, und zwar alle, die mich kannten, standen und haben applaudiert. Von den Kollegen habe ich nicht viel gehört. Aber die Schüler waren absolut der Meinung, dass viele Dinge richtig gut waren. Ich habe Fehler gemacht, ganz viele, auch als Pädagoge. Und ich habe mich mehr als einmal bei Schülern entschuldigt, aber ich hatte die Kraft, das zu tun, weil ich eben auch Fehler mache, weil ich nicht unfehlbar bin. Und genau dieses mich vom Sockel holen, von diesem Autoritätssockel. Ich war nicht gleichberechtigt. Gleichberechtigt in dem Sinne ist schwierig, weil Schüler ja Schutzbefohlene sind. Das heißt, wir haben die Aufgabe, Fürsorge, Pflicht und Aufsicht zu üben. Damit ist eine Ungleichbehandlung zwischen den zwei Personengruppen auf alle Fälle klar. Aber auf Augenhöhe sich begegnen und den anderen wertzuschätzen und ihn nicht noch kleiner zu machen, ist eine völlig andere Geschichte. Und die kann jeder machen. Aber es gab auch in jeder Schule, wo ich war, immer Kollegen, die gesagt haben, würde ich nie machen. Und es gab Kollegen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, sag mal, wie machst denn du das, dass die Schüler so ein gutes Verhältnis zu dir haben? Und zu sagen, ja, ich bin auch nicht jedermanns Typ. Ist auch in Ordnung. Wir werden uns gemeinsam schon irgendwie zusammenfitzen. Ich schätze dich so, wie du bist. Also kann ich sagen, ich hatte in diesem Zusammenhang, was meine konkrete Arbeit betrifft, die 45 oder die 90 Minuten Unterricht, habe ich nur Vorteile davon gehabt, dass ich Dinge getan habe, die du auch gerade erklärt hast. Aber ins System habe ich auch nicht so richtig reingepasst. Und das war mir nach einiger Zeit schon klar. Aber ich habe dann irgendwann Prämissen gesetzt und gesagt, was ist mir wichtig und wo will ich hin? Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich muss nicht jedermanns Freund sein, auch nicht bei meinen Kollegen. Und wenn es an der Schule gar nicht geht, dann muss ich halt gehen. Und das habe ich mehr als einmal gemacht. Ich habe einzelne Schulen gewechselt, weil das System gar nicht gepasst hat. Aber das war dann das innere System, nicht das System Schule. Und die letzte Schule, das war die Schule, wo ich die längste Zeit war, wo ich auch die meisten Chancen hatte, das zu implementieren und das mit einzubringen, was ich als Lehrerin wichtig empfinde. Und das war für mich die beste Zeit.
Ja, du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, den ich noch mal ganz kurz aufgreifen möchte. Und zwar, dass die Kinder Schutzbefohlene sind. Und ich finde, Lehrkräfte kommen der Sorgfaltspflicht nicht nach, wenn sie Kinder überfordern. Mhm. Und wenn sie dafür sorgen, dass die Maßnahmen, die eigentlich dafür sorgen, dass es dem Kind gut geht, die wegnehmen.
Das ist ganz harter Tabak, aber du hast vollkommen recht. Aber kommen wir jetzt mal zu ein paar kleinen Tipps und Ideen, was du erstmal Schülern vorschlägst, die vielleicht in ähnlichen Situationen stecken, so wie du sie hattest. Welche drei Tipps würdest du ihnen geben?
Die Tipps werden dir nicht gefallen, weil der Nummer 1 Tipp ist, wenn es euch möglich ist, geht auf eine Fernschule. Ihr kriegt individuelleren Unterricht, ihr habt das Problem der Reizüberflutung nicht. Falls euch das nicht möglich ist und ihr vielleicht auch gerne mit anderen SchülerInnen in Kontakt seid, was ja auch sein kann, wir sind soziale Wesen, dann versucht, mit den Lehrkräften zu sprechen. Versucht, denen das zu erklären. Und wenn diese Lehrkräfte partout sich geschlossen dagegen stellen, dann müsst ihr eine Schule suchen, die in diesem Konzept ist. Ihr könnt den Kampf gegen die Windmühlen führen und die Windmühlen sind die bürokratischen. Das heißt, ihr stellt Anträge für einen Nachteilsausgleich, der muss bewilligt werden. Ihr klagt unter Umständen gegen die Schulen, ihr klagt für euer Recht ein. Aber wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr nicht noch zusätzlich diesen Kampf leisten könnt, dann macht es euch einfach. Und macht es euch für euch leichter, denn ihr habt es im System sowieso schon schwer. Das heißt, ihr wechselt die Schulen, auch gerne im Vorgespräch mit den Schulen zu sagen, hey, folgendes, ich brauche das und das, ich habe die und die Nachteilsausgleiche. Das von vornherein klar zu machen, damit ihr jetzt nicht 10 Schulwechsel habt, auf gut Glück. Und dann, wenn ihr erst drin seid, ne, das macht ja keinen Sinn. Sucht euch Lehrkräfte, die zu euch halten, ja. So welche Menschen wie Ria oder wie meine geschätzte Kollegin Cora Hoffmann, die hat einen tollen Satz gesagt. Und zwar, manchmal reicht eine Lehrkraft aus. Sucht euch diese Personen, die euch zuhören, die verständnisvoll sind und die die Methoden annehmen können und die auf die Bedürfnisse von euch angehen. Dann ganz pragmatisch, schützt euch vor Reizen. Also ich zähle mal so ein paar auf, die mir spontan einfallen. Ich habe 2023 auch eine Firma, wir haben vertrieben, und zwar Dinge zur Reizreduzierung, Produkte zur Reizreduzierung, die habe ich alle vorher selber getestet und habe die so zusammengetragen in so einem kleinen Paket. Stellt euch so ein Paket zusammen. Es tut mir leid, ich kann es leider nicht mehr anbieten, weil ich habe zu viele Jobs, es geht nicht. Aber stellt es euch selber zusammen. Es gibt Nasenstöpsel mit Menthol und ohne Menthol, die Gerüche filtern. Es gibt Oropax, die komplett die Geräusche abklemmen. Es gibt Gehörschutz, der 20, 30 Euro kostet und der bestimmte Frequenzen in der Stimme so runterfahren oder beziehungsweise im Raum so runterfahren, dass nur die Stimme übrig bleibt. Es gibt angepassten Gehörschutz. Dann gibt es Gläser mit Tönung. Wenn euch Muster oder wenn euch die Helligkeit stört, wenn euch die Frequenz des Lichtes stört, probiert es aus, geht zum Optiker und probiert dort aus, ob es grün ist, das besser funktioniert, ob es braun ist, das besser funktioniert. Es gibt Braunglas, Grünglas, alles Mögliche. Dann Stimming-Toys, Stimming-Tools, Kaugummi, kleine, hier, was du hattest, diese Spinner, diese Drehkreisel, alles Mögliche kann man mitnehmen.
Klicker.
Klicker, auch super. Dann unkonventionelle Sachen. Ja, auch ein geschätzter Kollege von mir, der gute Ulrich Rohfing, mit dem setze ich mich mindestens alle 3 Monate zusammen und er schlägt mir neue Sachen vor, die man als Stimming-Tool verwenden könnte. Zu nennen wäre da unser Lieblingsteil, nämlich wenn ihr die Gelo Revoice-Packungen kennt, dann ist da so eine kleine Feder oben drin, die zusammenzudrücken. Das ist ein super Stimming für mich. Unkonventionell denken. Guck mal, was im Raum rumliegt. Bei mir sahen meine Stiftemäppchen immer so aus, dass ich alle Stifte auseinandergebaut habe und ständig wieder zusammen. Das ist auch Stimming. Malt. Haptik. Genau, die Haptik. Wenn euch die Klamotten stören, das Problem ist ja auch oftmals, man kommt nicht so wirklich darauf, was jetzt genau sensorisch überlastend ist. Das können genauso gut eure Klamotten sein. Es kann sein, dass ihr Polyester nicht vertragt und dann lieber Baumwolle tragen müsst. Es kann sein, dass ihr die Schnipsel in den Klamotten nicht wirklich vertragt. Ich sag mal, dass ihr da überlastet werdet und dass euch das triggert und das diesen Overload auslöst. Versucht wirklich auf Nuancen zu achten und guckt, dass ihr die Ressourcen, die ihr habt, gut verteilt. Und ein ganz wichtiger Tipp, wenn es nicht geht, die Schule ist niemals so wichtig wie eure Gesundheit. Bleibt zu Hause. Liebe Eltern, lasst eure Kinder auch zu Hause. Es ist in Ordnung, wenn die Kinder nicht mehr können. Es ist besser, als in eine Depression zu rutschen.
Philipp, die Tipps für die Kinder, die waren schon mal ganz gut. Du hast wahrscheinlich auch immer wieder mit Eltern zu tun. Welche 3 wichtigen Tipps würdest du Eltern geben, die das Gefühl haben, ihr Kind hat in irgendeiner Form mit der Problematik zu tun?
Ganz wichtig ist, sich selber damit auseinanderzusetzen. Ja, es gibt im Internet und es gibt überall so viele Informationen darüber. ASPIS e.V. zum Beispiel kann ich da empfehlen. Geht zu den Beratungsstellen, gerne zu uns. Wir arbeiten auch ohne Diagnose. Ich arbeite ohne Diagnose. Ich sehe das so, dass die Diagnostik momentan sehr schwierig ist. Ich weiß das. Kommt gerne zu uns.
Kannst du vielleicht nochmal ganz konkret sagen, wo man sich da melden kann? Ich werde das auch noch in die Shownotes schreiben.
Entweder direkt bei mir, wenn ihr Interesse habt, bei mir in eine Beratung zu kommen, unter letstalkitout.de oder zack-germany.de. Das ist das Schulungszentrum, bei dem ich bin, von Simone Hatami. Für Elternarbeit kann ich euch ans Herz legen, Kirsten Hildebrand, die ist auch im Zack-Team. Da geht ihr einfach auf die Zack-Website und dann unter Peer-Beratung stellen und dann seht ihr das schon. Könnt ihr euch eine beratende Person aussuchen, da bin unter anderem auch ich. Und wir haben alle da die gleiche Ausbildung gemacht. Und Kirsten Hildebrand, die kennt sich sehr, sehr gut mit Elternarbeit aus. Ich natürlich auch, aber sie im Spezielleren, weil ich arbeite eher mit den Jugendlichen und sie eher mit den Eltern. Ansonsten natürlich versuchen, an die großen Stellen zu kommen zur Diagnostik. Ja, macht eine Diagnostik, lasst euch auf Wartelisten setzen. Es gibt die ganzen Eingliederungshilfen durch die Jugendämter, falls das notwendig sein sollte. Erst die Diagnose und dann die restlichen Schritte. Es kann auch einfach sein, dass euer Kind ein bisschen Unterstützung dahingehend braucht und dass es gut durchs Schulsystem kommt. Ich warne immer vor der Überversorgung.
Ja,
weil
okay.
Wenn ich mein Kind in Autismusambulanz schicke und dann noch zur Therapie und dann zur Beratung bei mir. Und ich hatte einen Jugendlichen bei mir, der war 20. Ich habe mit dem 3 Beratungsstunden gehabt und dann habe ich mit dem so gesprochen. Ich bin als Systemiker ja immer darauf aus, zu sagen, ich brauche einen Auftrag von dir, sage nicht, das und das muss verändert werden. Und irgendwann kamen wir darauf, dass er gar nicht weiß, warum er bei mir ist. Die Mutter hatte sich sehr große Sorgen gemacht. Er war aber einfach so, wie er ist und das war in Ordnung für ihn. Und er meinte, ich habe eigentlich keine Probleme. Ich würde gern ein bisschen in diese Richtung gehen und ein bisschen in diese Richtung. Das war in Ordnung. Ne? Das meine ich mit Überangebot. Sonst habe ich ganz schnell da Kinder sitzen, die total überdrüssig von Therapie und sonst was sind. Weil was soll man da therapieren, wenn kein Bedarf da ist? Ist ja völliger Quatsch.
Ja, ne? Helikoptereltern habe ich auch immer wieder mal gehabt.
Ja. Ich kann die Elternseite super verstehen. Ja. Ich kann das total verstehen, dass man sich da Sorgen macht und so. Sprecht mit euren Kindern. Haben die wirklich Bedarf? Was sind die Schwierigkeiten, die das Kind als Schwierigkeiten empfindet? Ja, weil es kann ja sein, dass ihr als Eltern Schwierigkeiten empfindet, die das Kind gar nicht so sieht, weil das Kind schon eine Resilienz aufgebaut hat und sich denkt, ja, ist vielleicht eine Herausforderung.
Ja.
Ist auch in Ordnung.
Ist richtig. Ja. Im Zusammenhang auch mit dir habe ich vor einiger Zeit das Buch geschenkt bekommen, Kirmes im Kopf von Angelina Burger. Das würde ich auch vielen Leuten anraten, die in irgendeiner Form das Gefühl haben, es könnte irgendwas nicht ganz hinhauen bei sich selber oder auch bei ihrem Kind. Angelina Burger hat ADHS und sie beschreibt sehr, sehr gut, wie ihr Alltag aussieht, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hat und wie sie das gemeistert hat. Und auch für sie kam die Diagnose sehr, sehr spät. Sie war schon erwachsen. Und sie spricht aus der Erwachsensicht heraus, dass es auch für Erwachsene noch wichtig ist, sich testen zu lassen, wenn man wirklich das Problem hat, dass es dauernd irgendwie nicht funktioniert und man nicht zurechtkommt und man wirklich das Gefühl hat, man ist anders. Deutlich wird für mich, dass es sich immer mehr häuft. Aber ich habe eigentlich so einen anderen Gedankengang, denn die vielen guten Eigenschaften, die ich am Anfang gesagt habe, die auch stimmen und die ich ja auch erkannt habe, sind eigentlich Eigenschaften, die ein Mensch im Urwald, also sprich vor vielen, vielen 100.000 Jahren, unbedingt gebraucht hat, um zu überleben. Die schnelle Reaktion, ob nun vor dir plötzlich ein Reh aus dem Wald springt oder ein Säbelzahntiger und du dich dann unmittelbar danach entscheiden musst, was du dann tust und wie schnell du das tust, ist für mich eine Ad-hoc-Situation, dass du sofort von A nach B umswitchen musst. Und die war gebraucht, diese Eigenschaft. Diese Eigenschaften waren hochwichtig, um zu überleben. Allerdings mit zunehmender Ruhe im Leben brauchte man diese Eigenschaften nicht mehr. Als man sesshaft wurde und als man die Mauern um sich herum gesetzt hat und als man ein Haus und eine Höhle hatte und als man dann selber Nahrung hatte, dann brauchte man das nicht mehr. Und nach wurden diese Eigenschaften, dieses schnelle Verändern und dieses sehr agile bis sich bewegen, wurde als Nachteil angesehen, denn die Überlebenschancen oder die Karrierechancen für die Menschen, die ruhiger waren, die wurden immer größer. Im Endeffekt würde ich, so wie das in dem Buch auch beschrieben stand, würde ich sagen, beide Seiten, sowohl konvergent denkende Menschen als auch divergent denkende Menschen, sind eigentlich ganz normal und gehören in diese Welt und gehören auch als wichtige Partner zueinander. Denn nur dann können wir das, was wir erreicht haben, bewahren, aber gleichzeitig Neues schaffen. Und deshalb ist es für mich eigentlich im Endeffekt keine Erkrankung, sondern eine falsche Reaktion der Gesellschaft auf dieses besonderen Menschen, die Eigenschaften haben, die uns wichtig sind, aber die wir momentan eigentlich ein bisschen negieren.
Da kann ich dir tatsächlich nur beipflichten. Es ist tatsächlich auch nicht als Krankheit definiert. Es ist ja ein Störungsbild. Krankheiten kann man behandeln. Und der Störungsbegriff, der stört mich auch. Der stört mich sehr. Ich mag das gar nicht. Ich möchte es als Neurodiversität bezeichnen. Ich möchte es gerne aus der Perspektive betrachten, wie du es auch hast. Wir haben einmal die Empfindungs- und Denkmuster auf der konvergenten, auf der divergenten Seite. Wir haben einmal die, was du sagst, nicht nur das ADHS und die Schnelligkeit, sondern auch die Mustererkennung im autistischen Spektrum ist ja super wichtig gewesen. Jetzt stell dir mal vor, du bist im Wald und erkennst Muster schneller und besser als andere und Details besser als andere. Ja, dann überlebst du natürlich besser. Und mit der Technologisierung und mit der Schnelllebigkeit der Industrialisierung und dem Ganzen ist das alles sehr viel schwieriger geworden. Leider, und das möchte ich dazu sagen, brauchen wir den Störungsbegriff und dieses defizitäre Denken vor allen in Ämtern und um Hilfen zu bekommen. Das ist super schade, aber es ist leider Realität. Und ich hoffe, dass wir irgendwann so weit gesellschaftlich sind, dass wir auch ohne den Störungsbegriff auf den gleichen Konsens kommen, den wir beide ja schon haben, und dass wir trotz der Ressourcen, die man sieht, Hilfestellung bekommt. Ja, ja. Weil wenn ich zum Amt gehe und sage, okay, mein Kind ist total kreativ, macht das und das, dann bekomme ich keine Hilfen und ich muss es schlecht reden und ich muss störungsbehaftet und negativ formulieren. Das ist leider so.
Philipp, ich würde gerne weiter mit dir reden, weil es interessant bleibt und ist und weil ich das Gefühl habe, dass wir vielen anderen helfen können oder vielen anderen die Möglichkeit geben können, auch für sich jetzt Entscheidungen zu treffen. Aber leider muss ich jetzt doch Schluss machen. Und ich möchte mich ganz, ganz doll bei dir bedanken. Ich weiß ziemlich sicher, dass ich nicht perfekt bin. Ich weiß ziemlich sicher, dass ich Fehler mache, aber genau dich einzuladen war perfekt und war das Beste, was ich tun konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses wunderbare Interview. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.